Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Unser Thema heute: peinliche Strafen und Todesurteile in Brome. Das erste Mal erwähnt wird das Gerichtswesen in Brome in einer Aktennotiz aus dem Jahr 1572. Das genaue Datum ist durch eine Schadstelle im Papier nicht überliefert. Damals hielten Klamer und Busse von den Knesebeck, die Besitzer von Burg und Flecken Brome, im Beisein des Isenhagener Amtsmanns Wulfs Meizels und einem gewissen Franz, dessen Nachname leider auch durch eine Schadstelle verloren ist, seines Zeichens Gograf, also Richter von Röttgesbüttel, zu Brome Gericht. Für den Gerichtstag in Brome wurde also Fachpersonal von außerhalb nach Brome gebracht, bei dem dann die Einwohner ihre Klagen vorbringen konnten. Zu dem Bromer Gerichtsbezirk gehörten damals die Orte Brome, Zicherie, Altendorf, Benitz, Nettgau, Thülau, Bohldamm sowie die Wüstenfeldmarken Schönau, Petzenau, Altmassin, Kleistau und Sirau. Ein Amtsbuch des Hauses Brome, in dem zum Beispiel Kaufverträge, Eheverträge und Altenteilverträge sowie Gerichtsurteile verzeichnet sind, wurde im Jahr 1584 begonnen. Aus der Zeit davor sind keinerlei Akten überliefert. Deshalb wissen wir auch nicht, seit wann in Brome Gericht gehalten wurde. Am 29. Oktober 1583 hat Jobst von dem Knesebeck für sich und seine Brüder den Verkauf der Burg Brome und des Fleckens Brome mit Günther und Günzel von Badensleben vereinbart. Die offizielle Verkaufsurkunde wurde dann im Jahr 1584 ausgestellt. Den hiesigen Amtsschreiber Dietmar Knorr haben sie mit übernommen. Er hat dann im Jahr 1584 das Bromer Gerichtsprotokollbuch angefangen. In dieses Amtsbuch übernahm er auch ältere Aufzeichnungen aus den Jahren ab 1580. Das adelige Gericht Brome hatte die niedere und höhere Gerichtsbarkeit inne. Die niedere Gerichtsbarkeit befasste sich mit den niederen Delikten des Alltags, wie zum Beispiel Beleidigungen, Schlägereien und kleinere Diebstähle. Die Strafen waren meist Geldstrafen oder auch Gefängnisstrafen von wenigen Tagen. Das Gefängnis befand sich in der Burg Brome im Keller des Turms und ist als Hundeloch bekannt. Ein Gefängniswesen mit großen Justizvollzugsanstalten, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. Die höhere Gerichtsbarkeit umfasste dagegen Delikte wie zum Beispiel Mord, Raub, Brandstiftung, Vergewaltigung oder Zauberei. Die Strafen waren in der höheren Gerichtsbarkeit schwere Leibesstrafen und die Todesstrafe. Kaiser Karl V. führte im Jahr 1532 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation die sogenannte peinliche Halsgerichtsordnung ein. Sie gilt als das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch. Der Begriff peinlich, abgeleitet von dem lateinischen Wort poena, deutsch Strafe, meint Leibes- und Lebensstrafen. Welche Leibesstrafen gab es damals? Als Leibesstrafen zählt die Halsgerichtsordnung das Abschneiden von Zunge, Fingern, Ohren oder Nase auf. Weitere Leibesstrafen sind der Pranger, das Stellen in das Halseisen sowie das Prügeln. Zu den Leibesstrafen gehörte auch der Staupenschlag, der auch hier in Brome in einem Prozess eine Rolle gespielt hat. Hierbei steht der Verurteilte am Pranger und wird geschlagen. Besonders entehrend waren die Leibesstrafen, wenn der Verurteilte durch den Scharfrichter berührt wurde, wie zum Beispiel beim Staupenschlag. Eine unehrenhafte Strafe war mit dem Ehrverlust des Bestraften verbunden und führte zu einem Ausschluss aus der Gesellschaft. Eine mildere Strafe, die nicht mit dem Ehrverlust verbunden war, war die Landesverweisung ohne Staupenschlag. Wurde diese ausgesprochen, so durfte der Verurteilte den Gerichtsbezirk nicht wieder betreten. Da die Ehre nicht durch eine Berührung mit dem Scharfrichter verloren war, konnte der Verurteilte woanders ein neues Leben beginnen. Welche Methoden der Todesstrafen gab es? Nach der Halsgerichtsordnung gab es Todesstrafen wie Verbrennen, Enthaupten, Vierteilen, Rädern, Hängen, Ertränken, Pfählen und lebendig begraben. Wie lief nun ein Gerichtsprozess nach der Halsgerichtsordnung ab? Zunächst einmal musste das Vergehen dem Gericht zur Anzeige gebracht werden. Der Richter musste dann entscheiden, ob die Anzeige für eine Anklage ausreicht. Bei stichhaltigen Anzeigen wurde dann der Angeklagte vor das Gericht geladen, wo er dann in Gegenwart eines Richters, von zwei Gerichtsleuten und einem Gerichtsdiener zu den Vorwürfen befragt wurde. Hierbei soll dem Angeklagten auch bereits die peinliche Befragung, also die Folter, angedroht werden, damit bereits zu diesem Zeitpunkt möglichst viele Anklagepunkte gestanden werden sollten. Sollte der Angeklagte die Vorwürfe zurückweisen, so war es Pflicht des Richters, sowohl die Freunde des Angeklagten als auch die der Klägerseite zu den Vorwürfen zu befragen, um die eventuelle Unschuld eindeutig zu beweisen. Wenn keine Anhaltspunkte für die Unschuld ermittelt werden konnten, da war der nächste Schritt die peinliche Befragung. Hierbei mussten wieder der Richter, zwei Gerichtsleute und der Gerichtsschreiber anwesend sein. Über die Aussagen des Angeklagten wurden dann Protokolle angefertigt. Bedingung war jedoch, dass nur die Aussagen protokolliert werden durften, die nach der Folter gemacht wurden. Aussagen während der Folter hatten keine Gültigkeit. Wenn dann das Urteil gefällt und zur Bestätigung meist ein Rechtsgutachten eingeholt wurde, dann wurde den Angeklagten 3 Tage vor der Urteilsvollstreckung der Termin genannt. In diesen 3 Tagen sollte der Angeklagte Zeit haben, seine Sünden zu bekennen und zu beichten. Am Tag der Urteilsverkündung saß dann das Gericht mit dem Angeklagten zusammen. Der genaue, sehr komplexe Ablauf wird hier nur sehr vereinfacht und verkürzt dargestellt. Fürsprecher für den Angeklagten konnten Reden halten. Zum Schluss verlas der Richter das schriftlich vorliegende Urteil, und wenn der Angeklagte zu einer peinlichen Strafe verurteilt wurde, dann zerbrach der Richter seinen Stab über ihm und übergab ihn danach dem Scharfrichter. Dem Scharfrichter wurde freies Geleit zugesichert, der Angeklagte wurde dann vom Scharfrichter zur Richtstätte gebracht. Das Brohmer Gericht tagte aller Wahrscheinlichkeit nach in der sogenannten Gerichtslaube im ersten Obergeschoss der Burg Brohme. Von der Wendeltreppe im Turm gab es damals einen direkten Zugang in das Gerichtszimmer. Heute ist in dem Raum eine Ausstellung zur Geschichte der Burg Brohme zu sehen. Wie sah der Richtplatz aus und wo war er? In jedem Gerichtsbezirk gab es einen Richtplatz, der meist außerhalb des Ortes an der Gemarkungsgrenze lag. So stand der Brohmer Galgen auf dem sogenannten Brohmer Gerichtsfeld, ungefähr dort, wo die heutige B244 von den Einkaufsmärkten kommend in Richtung Zicherie eine Linkskurve macht. Dort befindet sich rechts der Straße eine Weihnachtsbaumplantage und vermutlich war dies der Standort des Brohmer Galgens. Auf einigen historischen Karten des 18. Jahrhunderts ist am Ort des Brohmer Richtplatzes ein Galgen eingezeichnet. Ebenso wird auch der Galgen des adligen Gerichts Fahrenhorst auf einigen Karten dargestellt. Zu einem vollständigen Richtplatz gehörte eigentlich immer der Galgen, das Rad sowie der Brennpfahl. So wird auf einigen alten Karten der Richtplatz der Wolfsburg gekennzeichnet. In Brohme scheint es nur einen Galgen gegeben zu haben, ein Rad und ein Brennpfahl werden nie erwähnt. Bei der Erbauung des Gerichtsplatzes mussten die Brohmer kräftig helfen, wie es auch in der Halsgerichtsordnung so vorgesehen war. Wenn ein neuer Galgen errichtet werden musste, so wurde das Bauholz dafür von den vom Bartensleben zur Verfügung gestellt und zum Bauplatz geschafft. Die Brohmer hatten dann den Galgen zu errichten und wurden mit einem halben oder ganzen Fass Bier entschädigt. So zumindest die Darstellung der Brohmer Untertanen. Doch diese Praxis scheint sich verändert zu haben, denn im Jahr 1692 beschwerten sich die Brohmer Untertanen über die Errichtung eines neuen Galgens, für den sie nun alle Kosten inklusive Holz, Fuhrkosten, Arbeitskosten für den Zimmermann und Kosten für das Bier tragen sollten. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 5 Reichstaler und 8 Groschen, was 7 Pfennig pro Untertan entsprach. Und tatsächlich konnten sich die Brummer Bürger in der Klage gegen Anne Adelheid von Bartensleben, Witwe des Hans Daniel von Bartensleben, erlebte von 1633 bis 1689, durchsetzen. Seine Witwe wurde zur Rückzahlung der Gesamtkosten verurteilt, da sie keine Beweise für ihre Argumentation vorlegen konnte. Woher kamen die Scharfrichter? In Brome selbst gab es keinen Scharfrichter. Vielmehr wurde zu einer Hinrichtung ein Scharfrichter aus einem anderen Ort geholt. Woher genau, geht aus den Akten leider nicht hervor. Wir wissen aber, dass es in Wittingen einen Scharfrichter gab, der auch die Urteile am Gerichtsplatz des Amtes Knesebeck am Trüersberg südlich von Knesebeck vollstreckt hat. Auch ist bekannt, dass der Wittinger Scharfrichter unbekannten Namens im adeligen Gericht Fahrenhorst, also in den Dörfern Thülau, Fahrenhorst und Kroja, im Jahr 1689 für die Abdeckerei zuständig war. Unter Abdeckerei ist die Entsorgung von verstorbenem Vieh zu verstehen, die als besonders unehrenhaft galt. Deshalb war die Abdeckerei den Scharfrichtern vorbehalten. So musste der Scharfrichter immer dann zur Abholung von toten Tieren benachrichtigt werden, wenn es sich um Rinder oder Pferde handelte, die älter als ein Jahr waren. Hierfür wurde er dann von den Tierhaltern je nach zurückgelegter Anreise bezahlt. Als Zeichen, dass der Wittinger Scharfrichter die Abdeckerei über das adelige Gericht Fahrenhorst angenommen hatte, überreichte er dem Gerichtsherren Wilhelm von Weihe im Jahre 1689 2 Paar hundelederne Handschuhe. Sehr wahrscheinlich wurden die Urteile im Brome also vom Wittinger Scharfrichter vollstreckt. Welche Todesurteile wurden am Brummer Galgen vollstreckt? Bis jetzt sind uns 3 am Brummer Richtplatz vollstreckte Todesurteile bekannt. So wurde im Jahr 1596 Jürgen Wendt wegen Diebstahls im Brome gehängt. Von diesem Urteil wissen wir nur durch den überlieferten Abrechnungszettel. Welcher Diebstahl genau zu seiner Verurteilung geführt hat, ist bisher nicht bekannt. Im Jahr 1602 wurde der blinde Peter in Brome durch den Strang zum Tode verurteilt. Günzel von Bartensleben und seine Frau Sophia, geborene von Feldheim, forderten bei der Universität Helmstedt ein Rechtsgutachten über den Fall an. Dieses ist datiert auf den 27. September 1602 und kostete 2 Taler. In diesem Gutachten erfahren wir, dass der blinde Peter wegen Frevels und Totschlags zum Tode am Galgen mit dem Strange verurteilt wurde. Wo die Taten verübt wurden, erfahren wir nicht. Über die Kosten des Urteils ist der Abrechnungszettel erhalten, wo auch erwähnt wird, dass der blinde Peter ein Dieb war. Es ist seltsam, dass das in den Helmstedter Urteilen nicht mit erwähnt wurde. Womöglich überwogen die anderen Straftaten die Diebstähle. Die Kosten für den Prozess und die Verurteilung beliefen sich auf mehr als 16 Taler, was 8 Pfennig pro Untertan in den Dörfern Brome, Altendorf, Benitz, Nettgau, Zicherie und Buldam ausmachte. Als Beispiel seien hier einige Rechnungsposten genannt. 2 Taler für das Urteil der Universität Helmstedt, 1,5 Taler für die Folter durch den Scharfrichter, 5 Taler dem Scharfrichter für die Exekution des Urteils, 1 Taler Trinkgeld für den Knecht des Scharfrichters, 1 Taler für eine Diebeskette, 1 Taler für den Richter, 1 Taler für den Urteilsträger sowie 1 Taler für den Pastor. Von Tötungsdelikten im Brome vor dem Jahr 1706 haben wir fast keine Kenntnisse, da das Bromer Kirchenbuch erst im Jahr 1706 beginnt. Hinrichtungen wurden in den Kirchenbüchern in der Regel nicht verzeichnet, da die Verurteilten kein christliches Begräbnis auf einem Friedhof bekommen haben. In der Regel wurden die Leichen der Exekutierten am Richtplatz verscharrt. Doch tatsächlich finden sich in anderen Kirchenbüchern der Umgebung, die älter als das Bromer sind, Hinweise auf Todesurteile in Brome. So wird im Jemker Kirchenbuch ein Todesurteil, das in Brome vollstreckt wurde, erwähnt. Am 17. Juni 1695 erschlug ein namentlich nicht genannter Mann in Brome seine Ehefrau mit einem Dreschflegel. Für diese Tat wurde er im Januar 1696 mit dem Tode bestraft. Welche peinlichen Strafen wurden in Brome vollstreckt? Am 9. März 1677 wurde ein Weibsstück, der Name wird in Akten nicht erwähnt, auf ewig aus Brome verwiesen. Die Bromer Bürger sollten pro Untertan 9 Pfennig für die Gerichtskosten zahlen, was zu einem Streit zwischen den Bromer Bürgern und Joachim Friedrich von Bartensleben führte, dazu später mehr. Die Angeklagte wird in den Gerichtsakten als herumvagabundierende Frau beschrieben, die sich in Brome aufgehalten hatte und dafür bekannt war, ehrenrührige Worte und Bezichtigungen gegenüber vielen Menschen auszusprechen. Hier vor Ort soll sie die Frau des Fleckenbürgermeisters Günther Oldeland als eine Hexe und einen Rechtsteufel beschimpft haben. Außerdem beschuldigte sie die Frau des Bürgermeisters, durch Hexerei ihren Nachbarn geschadet zu haben. Bürgermeister Günther Oldeland hatte daraufhin Joachim Friedrich von Bartensleben, dem damaligen Besitzer von Burg und Flecken Brome, um Hilfe gebeten. Vor dem Bromer Gericht wurde ein Prozess angestrengt, für dessen Abschluss ein Rechtsgutachten bei der Universität Helmstedt angefordert wurde. Diesem Gutachten nach sollte die Angeklagte vor öffentlichen Gerichten einen Widerruf tun und eine Urfehde abstatten. Anschließend sollte sie auf ewig aus diesem Gericht verwiesen werden. In dem Prozess wurde die Angeklagte auch beschuldigt, selbst Hexerei zu betreiben, Hexen zu kennen und sich anderer Künste zu rühmen, die nicht näher erklärt werden. Außerdem soll sie Krankheiten kuriert haben. All dies floss dann in das Urteil mit ein. Allerdings hielt sich die Frau zur Zeit ihrer Verurteilung gar nicht mehr im Brome auf. Sie war geflohen und wurde in einem brandenburgischen Gericht wieder aufgegriffen. Der Bromer Gerichtsherr Joachim Friedrich von Bartensleben ließ sie daraufhin nach Brome zurückbringen. Sie wurde hier ins Gefängnis gesperrt, konnte aber wohl nicht in allen Anklagepunkten überführt werden. Verurteilt wurde sie trotzdem. Sie wurde durch den Scharfrichter ohne Staubenschlag auf ewig des Gerichts Brome verwiesen. Die Verköstigung während der Inhaftierung und der Gerichtsprozess inklusive Kosten für den Scharfrichter hatten insgesamt 14 Reichstaler betragen, die nun die Bromer Untertanen bezahlen sollten. Die Bromer verweigerten die Zahlung, weil ihrer Meinung nach die Klägerin, also die Frau des Bürgermeisters, die Kosten hätte tragen müssen. Joachim Friedrich von Bartensleben konnte und wollte diese Weigerung nicht hinnehmen und pfändete daraufhin die Bromer Bullen. Außerdem drohte er an, dass er auch aus den anderen 4 Dörfern Altendorf, Benitz, Nettgau und Sicherie je 2 Pfande nehmen werde. Letztendlich haben die Bromer Untertanen dieser Angelegenheit sowie in anderen Angelegenheiten Klage gegen Joachim Friedrich von Bartensleben erhoben. Genützt hat die Klage nichts. Die Bromer mussten für die Gerichtskosten in Höhe von 9 Pfennig für jeden Untertanen aufkommen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.